Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Forschungsimpuls und ich bin heute sehr erfreut, die Folge mit Lukas Rissel aufnehmen zu dürfen. Ich muss vorweg schicken, Lukas, als wir uns begegnet sind in Duisburg, hast du unendlich viel Credibility bei mir bekommen, denn du hast mich angesprochen mit "Hallo, bist nicht du der vom Forschungsimpuls?" Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Das fand ich also super cool. Und dann haben wir uns kennengelernt. Das kann ich vielleicht kurz vorweg schicken, dass du auch als Dozent bei uns an der Hochschule für Polizei und Verwaltung unterwegs bist, bevor ich dich gleich detaillierter vorstelle. Und dann haben wir einfach gemerkt, wir haben wahnsinnig viele Überschneidungen. Und es macht einfach nur Sinn, dass wir mal mindestens heute diese Folge Forschungsimpuls zusammen aufnehmen und uns zu verschiedenen Themen unterhalten. Wir haben eine lange Liste. Ich glaube, es reicht gar nicht für einen Podcast. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Lukas, im Forschungsimpuls.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Nikolai. Genau, ich bin natürlich berufsmäßig auch immer wieder auf der Suche nach guten Podcasts und deswegen, dein schöner Beitrag hier an der Stelle in die Podcast-Landschaft. Und vielen lieben Dank, dass das heute so klappt. Ja.
Ja, das ist schon fast zu viel des Lobes, muss ich sagen, für unseren kleinen Nischen-Science-Com-Podcast. Aber richtig toll, ich freue mich sehr. Ich darf dich vielleicht kurz vorstellen, weil du hast auch einen besonderen Werdegang. Da müssen wir sicherlich das eine oder andere Mal gleich auch noch vertieft drüber sprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du aber begonnen, sogar an der HSPV mit einem Verwaltungswirt und hast da damals noch, also klassisch Diplomverwaltung, wird, wenn ich das richtig gesehen habe, gemacht. Ne? Ja, genau. Und bist dann aber zur Uni Kassel später und hast da noch einen Master in Public Administration nochmal draufgesetzt und anscheinend, anders kann ich es mir nicht erklären, zum einen deine Liebe für Technologie auch entdeckt und aber auch für das Thema Wissenschaftlichkeit, Lehre und Forschung im weitesten Sinne. Und neben all dem hast du dann auch noch Karriere gemacht und warst die meiste Zeit, neben Dozenturen und anderen Themen, warst du die meiste Zeit in der Stadt Gelsenkirchen unterwegs mit den verschiedenen Digitalisierungsprojekten und auch in Führungsverantwortung vor allen Dingen für das Thema. Und zu guter Letzt dort Programmleiter für das Thema Smart Cities, was, glaube ich, ja, das kann jeder googeln sozusagen, was da alles in Gelsenkirchen schon zu der Zeit, wo du da warst, auch passiert ist. Ich glaube, das wird gleich nochmal ein wichtiges Thema sein. Und hast dich dann allerdings dazu entschlossen, würde mich mal gleich auch interessieren, wieso und weshalb, zu uns an die HSPV zu kommen, um dich komplett auf das Thema Lehre zu stützen. Also erstmal, ich glaube, das kann alle nur freuen, die in deinem Hörsaal sitzen. Und mich freut es, dass du heute im Forschungsimpuls hier drin sitzt. Und meine erste Frage an dich, wie kam es denn dazu?
Ja, vielen Dank. Das ist ja von außen betrachtet vielleicht ein bisschen wild und viel und aber das hat alles eine innere Logik. Und zwar hat mich in der HSPV schon selber als Studierender immer schon beschäftigt, wie arbeiten wir morgen besser zusammen. Ja, so, das ist so eine Grundphilosophie gewesen, wo ich immer mich das gefragt habe, wir müssen hier mit drei Leuten irgendwie ein Referat machen. Ja, und dann gibt's einen, der macht die ganze Arbeit. Einer, der sagt schon am Anfang, ich stelle das hinterher alles vor, ne? Und und der Dritte, der ist halt auch dabei, ne? Und der ist halt der Gruppe zugeteilt. So, und ich habe mich dann gefragt, naja, wenn wir das mit drei Leuten schon hier so haben, wie ist das denn dann, wenn wir mit, zu dem Zeitpunkt haben über 6.000 Mitarbeitende bei der Stadt Gelsenkirchen gearbeitet, wie sollen denn dann 6.000 Mitarbeiter vernünftig zusammenarbeiten, ne? Genau, gestartet bin ich im E-Government-Team, tatsächlich im Rechenzentrum, also als Beamter im Rechenzentrum, ne, 90 Leute ITler und ein Beamter dabei. Genau, sollte immer das Verwaltungs-Know-how in die IT-Projekte bringen und da gibt's halt nur Sink or Swim, ne? Da gibt's halt keine nichts dazwischen, ne? Also du bist dann mit dem IT-Vokabular quasi so, was da zu dem Zeitpunkt noch völlig fremd für mich war, so in Kontakt gekommen. Und ich hatte auch eine Kollegin dabei, die hat dann hinterher was anderes gemacht. Und ich habe mich da so ein bisschen festgebissen an dem Thema, genau. Ja, ich war 15 Jahre insgesamt bei der Stadt Gelsenkirchen. Ich erspare dir jetzt den gesamten Durchlauf danach, aber wie du schon richtig sagtest, an verschiedenen Stellen so richtig eingestiegen in das ganze Thema, wie was müssen denn eigentlich auch Leute als Enabler für E-Government, für Digitalisierung machen, bin ich dann eigentlich erst mit meiner Tätigkeit beim Personalrat, da war ich zwischenzeitlich Büroleiter. Und Personalräte stehen ja immer so ein bisschen in dem Ruf, Bremser der Digitalisierung zu sein, ne? Zusammen so wie mit Datenschutzbeauftragten und. Und genau, und dann hatte ich die große Aufgabe, mal auch mit Personalräten zusammen mir Gedanken darüber zu machen, wie können wir denn gemeinsam das schaffen, dass Digitalisierung jetzt eben nicht nur was Schlimmes, Überwachendes für die Mitarbeitenden wird, sondern eben diese ganzen tollen Benefits, die da versprochen werden, auch für Mitarbeitende, ja, auch nutzbar zu machen. Genau, und dann hinterher bin ich in Führungsverantwortung gegangen an verschiedenen Stellen, in der Stabsstelle Vernetzte Stadt, habe dann so Projekte gemacht, auch viel mit digitalen Identitäten und ja, genau. Und wie bin ich zur HSPV gekommen? Letzter Satz dazu. Genau, mich hat eigentlich die ganze Zeit auch immer Ausbildung begleitet. Ich war die ganze Zeit immer Ausbilder. Im Rechenzentrum war ich zwischenzeitlich auch mal Ausbildungsleitung, habe da Fachinformatiker zum Beispiel auch ausgebildet, dann zu einem Zeitpunkt. Und genau, später dann halt auch in der Stabsstelle war ich immer Ausbilder, auch weiterhin auch alle Studiengänge, die an der HSPV aktuell sind, hatte ich auch in der Praxis schon mal in der Ausbildung, habe auch Projekte begleitet und über die Projekte bin ich dann eigentlich ins Nebenamt gekommen und dann hinterher jetzt eben im Hauptamt geblieben und mittlerweile bin ich hier auch in der Abteilung Gelsenkirchen E-Government Koordinator, ne? Also habe das Modul so ein bisschen unter meinen Fittichen und kümmere mich darum, dass wir eben gute neue Kolleginnen und Kollegen in den Städten bekommen, die wissen, zumindest eine Idee davon haben, wie E-Government funktionieren kann.
Klasse, also man merkt schon, das ist im Prinzip die Werbeepisode, einmal für die Studiengänge der HSPV, dann aber auch für Neben- und Hauptamtler werden bei uns an der HSPV und dann natürlich für die Karriereperspektiven. Nein, ich finde das wirklich ganz ernst richtig toll, dir zuzuhören, weil wir auch heute Morgen im Professorenkreis, kann ich mal da zu sagen, auch diskutiert haben, wie ist denn so unser Rollenverständnis als Hochschule, um ja eben die zukünftigen Gestalterinnen und Gestalter eines digitalen Staates im weitesten Sinne eben akademisch auszubilden. Und ich finde das so toll, wenn du davon sprichst, wie du das schon empfunden hast in deiner ganzen professionellen Karriere, also sagen wir mal außerhalb von Akademie und dann aber jetzt das wieder hineinträgst in die Hochschule, in den Hörsaal hinein. Wirklich schön und beeindruckend. Und ich glaube, damit können wir auf das erste Thema schwenken. Wir haben das versucht, muss ich mal sagen, diesmal so ein bisschen kollaborativ aufzuschreiben für uns, weil wir einfach so on fire waren, als wir uns überlegt haben, diese Episode zu machen, ging uns das ganz leicht von der Hand. Jetzt kommen da allerdings so ein paar Triggerworte da auch drin vor, wo hoffentlich niemand verschreckt ist, denn wir haben tatsächlich auch das Wort frustrierend da drin, ja. Und zwar ist so das erste Thema, worüber wir sprechen wollten. Wie kann man denn motivieren? Also wir wissen natürlich, dass man nicht so richtig extrinsisch motivieren kann, aber es geht halt darum, wie können wir in der Lehre, wie können wir in dem, was wir vermitteln wollen, was du gerade einleitend erklärt hast, Lust machen, haben wir gesagt, als ja, vielleicht zukünftige VerwaltungsinformatikerInnen oder Menschen im Bereich E-Government, Staats- und Verwaltungsdigitalisierung, wenn man auch eben in diesem ganzen Themengebiet in Teilen immer mal wieder auch in Frustrationen hineinlaufen könnte im beruflichen Leben. Also oft sprechen wir da ja von der Resilienz, ja, die Arbeitsresilienz, die man vielleicht nachher braucht. Du hast verschiedene Perspektiven gerade schon aufgemacht, wie du im Prinzip aus der Praxis darauf schaust. Deshalb jetzt eingangs vielleicht zu dem Themenbereich die Frage, wie schaust du jetzt da drauf eben aus deiner Rolle als Lehrender? Was hat sich verändert?
Genau. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist, immer zu beachten, und ich denke, das müssen wir hier auch bei dem Podcast, bei unserem Zielpublikum so ein bisschen beachten, dass man eben sagt, naja, wir haben zwei unterschiedliche Blickwinkel. Einmal den Blickwinkel so von innen, ja, der im Grunde, so eine professionelle Haltung hat, wo man auch sieht, was wäre möglich, wo sind wir heute, was sind vielleicht die Stolpersteine, die mich tagtäglich triggern und frustrieren. Ich habe früher, wenn ich Beratung gemacht habe, bei anderen Ämtern immer gesagt, wir haben auch so ein bisschen so eine Aufgabe, als Geisterjäger unterwegs zu sein. Ne? Wir haben so die Gespenster, die über den Flur wabern, die müssen wir so einfangen und eben ja bearbeiten, so wie unter zum Motto so, nee, das geht alles nicht wegen Datenschutz oder sonst irgendwas. Ne? Irgendwelche Geister hat man im Laufe der Karriere immer mal, oder das geht alles nicht wegen Föderalismus, ne, wenn wir jetzt in Deutschland sind. Das muss man so sehen. Und dann hat man auf der anderen Seite ja die Perspektive des Neueinstiegs, also jemand, der eigentlich, ich gehe mal davon aus, wenn, vor allen Dingen, wenn wir jetzt in den KVD-Kursen sind, also kommunale Verwaltungsdienst, die Leute kommen ja ohne Vorprägung dahin. Ich gehe mal davon aus, so, ja, die Leute haben so Wissensstand, Abitur, und dann sind die bei mir und sollen was über E-Government lernen. So. Das heißt, ab da muss ich eigentlich jemanden abholen. Und da war es am Anfang eine extreme Herausforderung, gerade so mit diesen 15 Jahren Berufserfahrung, nicht zu sagen, so, und jetzt nehme ich den ganzen, natürlich auch Berufsfrust, der sich irgendwo angesammelt hat, weil man, ne, so, man startet 10 Projekte, 8 scheitern und 2 funktionieren, und natürlich hast du dann auch Themen, die dann eben nicht funktionieren, das eben nicht in den Fokus zu stellen, wie es Medien tun, ne? Ah, in Deutschland läuft das nicht, das klappt alles nicht mit der Digitalisierung. Das sind ja auch Dinge, die gehört haben, und das eben so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, so, ja, das sind eben die Möglichkeiten. Das sind vielleicht auch die Stellschrauben, an denen ihr wirkt, an denen ihr sitzt, die ihr vielleicht verändern könnt. Ne?
Jetzt ist vielleicht mal eine besondere Herausforderung für diese Episode, dass wir so ein bisschen Einblick gewähren in die HSPV. Du hast das schon getan. Oft sind wir hier ja eher ganz unabhängig von unserer Hochschule, wo wir jetzt zufällig beide im Dienst stehen, unterwegs und gucken eher auf allgemeinere wissenschaftliche Themen aus dem Bereich Digitalisierung, Informatik etc., was man vielleicht wissen muss. Ich denke, das trifft auch auf deine Studiengänge soweit zu. Unsere Studierenden sind ja alle in einer Art von dualem Studium, und zwar in einem Modell. Mag sein, wenn es bei dir noch eine Sonderform gibt, ich sag mal, wie es bei uns ist in der Verwaltungsinformatik in Münster, wo ich es halt gut kenne, die Studierenden haben eine Art Zielbehörde, aber da drin keinen konkreten Zielhafen während des Studiums und sind für einen langen Abschnitt zu Beginn ihres Studiums rein akademisch unterwegs in der Theorie, verabschieden sich dann für eine längere Praxisphase in ihre Einstellungsbehörde, erleben da verschiedene Bereiche und machen auch nochmal ein Projekt hochschulintern, wo wir dann quasi aus der Hochschule zusammenkommen mit der Behörde und dann auch nochmal was Spannendes auf die Beine stellen. Und danach gibt's nochmal ein Semester, was dann in der Abschlussarbeit endet. Ist das bei den anderen Studiengängen, die du bisher begleitet hast, das sind nämlich im Zweifelsfall auf jeden Fall mehr, als ich gesehen habe, da ich ja seit anderthalb Jahren an der HSPV dabei bin, ist das überall so, was du kennengelernt hast? Trifft das so vom grundsätzlichen Setting auf die Studierenden zu?
Genau, das ist das grundsätzliche Setting. Du hast ja mehr die Verwaltungsinformatiker, ne?
Genau.
Ja. Und ich habe neben dem auch noch die Kommunalverwaltungsdienstler, also die eben auch dann, ich bin am Standort in Dortmund tätig, am Standort in Herne tätig. Das heißt, das sind viele Leute aus großen Ruhrgebietsstädten, auch ein bisschen Sauerland dabei. Spannend eben für die, ne, wenn wir jetzt überlegen, eine Stadt Dortmund irgendwie fast 10.000 Mitarbeitende oder so, ne? Und das sind alles Generalisten. Das heißt, die können, die Leute, die ich ausbilde, die können hinterher im Sozialamt sitzen und Grundsicherung bescheiden. Die können aber auch irgendwo in der Stadtentwicklung landen und oder Kulturbereich und sind halt generell unterwegs. Genau. Die unterscheiden sich im Verlaufsplan noch so ein bisschen, dass die Kommunalen kommen so ein bisschen schneller in die Praxis. Also sie haben 3 Monate weniger diesen Studienblock am Anfang als die Informatiker, aber ich glaube, da Das ist ansonsten so kein Unterschied. Ja, spannend ist eben und auch herausfordernd für die Lehre an der Stelle. Man kann nicht sagen, was davon genau gebraucht wird hinterher im Job. Also dass der das ist manchmal so ein bisschen auch der Anspruch von Studierenden an uns Lehrenden, der herangetragen wird. Ja, wofür brauche ich das denn hinterher im Beruf? Und dann sage ich auch mal, ja, ich versuche Workability hochzuhalten hier in der Lehre, aber ich kann das natürlich nicht in allen Bereichen garantieren, beziehungsweise gerade in so Bereichen, die sich entwickeln, muss man natürlich auch mal Wissen vermitteln, wo man sagt, naja, das muss ich jetzt halt wissen, das muss ich jetzt als Baustein mitnehmen und vielleicht kann ich den irgendwo mal hinterher einbauen oder vielleicht habe ich den halt einfach nur mal mitgenommen.
Ja, da können wir ja mal den Abgleich versuchen. Ich habe ja auch ursprünglich einmal dual studiert im schönen Baden-Württemberg im Ländle und habe deshalb auch eine Perspektive aufs duale Studium. Ich weiß nicht, wie die zu dem passt, was du erlebt hast damals an der HSPV oder jetzt eben aus der Sicht auf der anderen Seite im Hörsaal. Und zwar ging es mir im Prinzip so, dass wir oder ich in meinem Hören des Stoffes sozusagen eigentlich eine tiefe Neugierde hatte für die Theorie. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, tatsächlich so Theorien und Konzepte zu erlernen, aber die natürlich auch dadurch geprägt waren, dass sie ein gewisses Abstraktionsniveau eben hatten von der Praxis. Und mir hat das Freude gemacht. Also deshalb bin ich vielleicht dann auch jetzt wieder in der Hochschulwelt gelandet. Wir hatten allerdings dann auch sehr schöne, damals bei der damals hieß es Daimler-Chrysler AG natürlich, eine ganz tolle On-the-Job-Training. Das kann man sich vorstellen, die waren nicht schlecht, die waren richtig gut, ja, wo wir dann quasi Fachwissen, was wir für den Alltag in den Praxiseinsätzen brauchten, ein bisschen pragmatischer vermittelt bekommen hatten. Also quasi ohne Theorie, sondern einfach, was brauche ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Bereich Finance bin, da brauche ich vielleicht Hedging-Strategien oder sowas und jetzt nicht abgeleitet aus der Finanztheorie, sondern wie macht das jetzt ein DAX-Konzern, ne? Also sowas vielleicht. Wie ist das in deinem Erleben gewesen? Sollte man das trennen? Darauf will ich auch hinaus und sagen, das eine ist halt Inside Academia und das andere ist on the job. Oder sollte man das eher sehr stark verzahnen? Ich habe nämlich immer die Befürchtung dabei, wenn wir das zu stark verzahnen, und das gilt allgemein für das Gestalten von Curricula, dann sitzen wir am Ende da mit den zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und lassen uns in ein akademisches Curriculum hinein eindiktieren, was denn das Programm wäre, was man lehren sollte. Und das ist dann extrem anwendungsnah beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, oder deckt eben spezielle Bereiche ab, die wir aber vielleicht gar nicht eben als universitärer oder Hochschulapparat so gestalten würden im Sinne einer fundierten Grundlagenausbildung oder späteren Vertiefung. Wie stehst du dazu?
Ja, ich denke, da sind wir eher an der HSPV so, dass wir sagen, wir haben ja im Grunde ein großes Gebiet Arbeitgeber, von denen wir kommen. Also wir kommen ja von den Behörden. Auch viele unserer Nebenamtler sind ja in den Behörden beschäftigt. Und man muss eher immer aufpassen, dass man nicht so dieses Kochen im eigenen Saft hat. Also das muss man irgendwie dann ausschließen. Und ich bezeichne es auch gerne so als dieses, was man beibringen muss, eben so ein modellhaftes Denken. Ne? Wir haben einige ganz, ganz konkrete Module, wo wirklich das so gelehrt wird, wie das auch gemacht wird. Ne? Also tatsächlich sehr, sehr anwendungsspezifisch. Und dann ist es ja, gerade wenn man auch so, also in meinem Bereich sind das gerade so Zukunftsszenarien, ne, wo sich dann gegebenenfalls man mal reindenken muss, wie könnte denn irgendwie jene oder so eine Technik etwas verändern. Ne? Das ist heute schon viel, viel einfacher geworden zu vermitteln als noch vor 5, 6 Jahren, weil wir da eben noch ganze Stücke von entfernt waren. Aber es kommt dann schnell so ein Thema auf wie, ja, das funktioniert nicht. Oder das funktioniert vielleicht in der Privatwirtschaft, so als großes waberndes Wort. Ja, die Privatwirtschaft, die grüne Wiese, auf der alles immer viel grüner blüht als in der Verwaltung. Was ich auch aus meiner Erfahrung sagen kann, ist nicht so. Ja, auch in Unternehmen, großen Konzernen haben wir Trägheits Trägheitsmomente, die eben schnelle, innovative Lösungen verhindern. Genau. Aber ja, das ist vielleicht erstmal. Also dass wir da eben auch schauen müssen, dass wir eben genau diese Impulse von außen eben reinbekommen und eben aufgrund der Vielfalt der Jobs tatsächlich, die dann hinterher avisiert werden können, muss man eben auch ganz klar dann schauen, welche Impulse sind da sinnvoll.
Jetzt mache ich was ganz Fieses, unabgesprochen. Ich konfrontiere dich mit etwas, was ich auf Social Media entdeckt habe. Und zwar gewissen Frustrationsvideos von jungen Menschen, die den öffentlichen Dienst verlassen. Meistens irgendwie mit einer zelebrialen Produktion eines Reels nach dem Motto, ich habe meine Verbeamtung rückgängig gemacht etc. Da blutet mir natürlich als jemand, der aus der Privatwirtschaft kommt, ja. Und sich für diesen Weg dann mit Mitte 30 irgendwann entschieden hat, weil das halt nun mal so das Thema Wissenschaftskarriere ja mit sich bringt auch. Da blutet mir dann hier für unsere dualen Studiengänge natürlich schon das Herz. Und auf der anderen Seite frage ich mich, was können wir denn besser machen? Zum einen als Hochschule, als Lehrende, auch als Forschende. Was müssen wir da vielleicht beitragen? Aber wie ist denn auch diese Gesamtsituation für Menschen, die sich für ein duales Studium entscheiden und dann die Wahl haben unterm Strich, wenn sie auf die entsprechenden Karriereportale einfach mal draufschauen für duale Studiengänge? Nehmen wir mal einfach sowas wie Wirtschaftsinformatik als einen Oberbegriff mal, wo man was mit Digitalisierung von irgendwas zu tun hat. Da gibt es wirklich jede Menge Angebote. Also, wie machst du jetzt, Lukas, Lust darauf, sich zu dem Thema Verwaltungsdigitalisierung hingezogen zu fühlen und eben nicht zu dieser bösen, bösen Privatwirtschaft?
Ja, das ist für mich gar nicht so ein weites Thema oder so eine überraschende Konfrontation an der Stelle. Also, wenn ich mal schaue, so, wir haben in der Stabsstelle Vernetzte Stadt, da war ich zuständig quasi für die Übersetzung von diesem ganzen geilen heißen Scheiß, den wir da bauen, in Verwaltungsdeutsch, ne? Weil wir waren so eine innovative Einheit oder sind, da ist so eine innovative Einheit. Und das, was da passiert, muss natürlich dann irgendwie auch in unsere harten Verwaltungsstrukturen passen. Und ich habe dann immer mit Leuten im Verwaltungsdeutsch heißen die Quereinsteiger. So Quereinsteiger ist man dann eigentlich auch für immer. Also ich hatte auch einen Kollegen, der war 40 Jahre da, der war immer noch der Quereinsteiger, ne? Der kam von außen halt, der hat das halt nicht von der Pike auf gelernt, ne? So, also die Quereinsteiger sind dann auch in meinen Projekten gewesen. Und als Quereinsteiger hast du klassischerweise immer so irgendwo innerhalb deiner ersten 100 Tage hast du so eine Besprechung, aus der du wiederkommst und dann total frustriert bist, weil du dann irgendwie merkst, so, die Uhren gehen hier irgendwie anders, irgendwas ist hier besonders, es hat einen anderen Spirit und es funktionierte jetzt gerade nicht so, wie ich mir das alles vorgestellt habe, wie ich das vorher von meinen Arbeitgebern vielleicht auch kannte. Und dann war ich häufig in der Situation, dass ich die Leute wieder aufgebaut habe und dann immer wieder so gesagt habe. Und der größte Aspekt, den wir eigentlich in der Verwaltung haben, ist eben hier Konsistenz. Ne? Also das ist das, was im ersten Aufgalopp immer auch bremst, ne? Dass man eben sagt, naja, alles läuft ja hier irgendwie so konsistent weiter. Aber wenn man an einem Thema dranbleibt und sich ein Thema schnappt, zum Beispiel, dann kann man das eben auch konsistent dann eben weiterbringen, weil eben diese verlässlichen Strukturen eben auch da sind, ne? Weil eben viele Sachen sich nicht überraschend verhalten. Und da sage ich auch immer den Leuten so, hättet ihr gerne eine Verwaltung, die sich überraschend verhält, so in eurem Alltag, wenn ihr irgendwas beantragt oder sonst irgendwas. Und da kam mir kaum jemand entgegen, der sagte, ja, ich finde das total super, wenn ich jetzt einen Bauantrag stelle und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Also genau. Und im Innenleben ist das halt dann die Konsequenz daraus, dass man eben sagt, naja, du kannst dich ja auf viele Sachen verlassen. Eine Sache davon ist, dass sich so schnell nichts ändern wird.
Okay, das könnte man jetzt so oder so auch auslegen, nicht wahr? Okay, ja, Ich denke darüber nach, was könnte es noch sein? Was versuche ich mitzugeben? Ich versuche immer so ein bisschen abzuheben auf die demokratische Verantwortung. Und da könnte man vielleicht auch mal hier sehr positiv hervorheben. Hier lebt bei unseren Studierenden an der HSPV überdurchschnittlich viel Engagement für die demokratische Struktur oder den Erhalt dieser und auch das, was Gesellschaft ausmacht, beispielsweise auf den Schultern des Ehrenamtes. Also ich glaube, ich habe noch nie, und ich war bisher an 7 Hochschulen und Universitäten unterwegs, und ich habe noch nie so eine Dichte von Menschen erlebt, von jungen Menschen, die also demokratiegefestigt sind, an das Ganze glauben und sich dafür einsetzen, zum Beispiel in der Form von Parteiarbeit, Kommunalratsarbeit, in Ehrenämtern wie Rettungsdienst, Feuerwehr und so weiter. Ich war, das haben wir bei uns in einer auffallenden Stärke, würde ich sagen. Und das empfinde ich als sehr erfrischend, weil man diskutiert quasi diese ganzen Themen gar nicht mit, sondern die Leute haben Lust, an diesem System ja weitere Optimierungen vorzunehmen, jetzt in dem Fall eben Digitalisierung.
Und was man auch dazu sagen muss, man bekommt ja auch relativ schnell viel Verantwortung übertragen. Und das kann auch sehr bestärkend wirken, dass man eben sagt, so, ich habe sofort irgendwie eine Wirkung auf meine Gemeinde, meine Kommune irgendwo, wenn ich in kleinen Kommunen unterwegs bin, habe ich sofort, habe ich auch relativ schnell viel Spielraum, wenn ich, wir starten ja hier im gehobenen Dienst, ne, so, das heißt, das ist auch schon von Anfang an mit einer gewissen Entscheidungskompetenz verbunden. Das ist eine Erfahrung, die man gegebenenfalls in anderen Unternehmen nicht so macht, ne? Da haben die Entscheidungen nicht so eine Auswirkung, ne? Ob man irgendwie darüber entscheidet, ob die Existenz einer Familie weiterhin eben finanziert ist oder nicht. Das sind ja Arten von Entscheidungen, die man trifft, ne? Ob jemand da sein Geschäft eröffnen kann oder nicht, oder ob wie es eben an verschiedenen Stellen in der Stadt weitergeht. Das ist eben der Arbeitsbereich. Und was auch in den letzten Jahren ja immer so vorkam, ne, so, ich will mit Purpose arbeiten, ich will irgendwie sinnhaft etwas tun, das ist ja auch bei dir anklang. Und wir sind auch, wenn wir fertig sind als Verwaltungsleute, dann sind wir auch furchtbar beliebt in solchen Vereinen und sowas, weil wir halt wissen, wie sowas funktioniert, ne? Also man kann halt eben gut auch alle mögliche andere Verwaltungsarbeit, nicht im Sinne von öffentliche Verwaltung, also Verwaltung des Staates, sondern eben auch in alle möglichen anderen Dinge sich gut einarbeiten, weil das ist ja das, wo man drin ausgebildet wird, ne? Sich in eine spezielle Stelle einzuarbeiten.
Ja, unbedingt. Ich würde vielleicht so als Beispiel noch mit reinbringen, dass natürlich in unseren Studiengängen alle Studierende auch rechtlich einfach eine gewisse Prägung mitbekommen. Und ich denke, das ist ein Vorteil. Also zu einem gewissen Grad einfach juristisch ausgebildet zu sein. Und die meisten bei uns bekommen das quasi zu 30, 40 oder 50% mit. Es gibt Studiengänge bei uns, da ist das natürlich der Schwerpunkt. Aber ich glaube, das gibt den Menschen eine gewisse Trittsicherheit, auch zu Beginn des Lebens, um sich in Rechtsakten im Zusammenarbeit mit der Verwaltung, im persönlichen oder einfach in rechtlichen Situationen, in die jeder im Leben hineinkommt, mit einer gewissen Souveränität zu behaupten. Also insofern ist es doch eine sehr lebensbildende Studiengangsgestaltung.
Absolut.
Ja, damit vielleicht zu unserem zweiten großen Themenblock. Und so, jetzt wird's techy, ja. Also jetzt gehen wir mal vielleicht rein in das Thema Low-Code. Und ja, vielleicht als Erklärung, obwohl der Begriff ja auch in dem Podcast schon das ein oder andere Mal kam, also beispielsweise auch in der Folge mit dem Fraunhofer-Institut, ja, da könnte man nochmal reinhören. Also es geht bei Low-Code immer darum, dass wir sagen, wir wollen Software entwickeln und dabei gewisse Bausteine so modularisieren, dass sie schon ja vielleicht sogar visuell in Bausteinen bewegbar ist. Dann sieht das vielleicht aus wie so eine Art buntes Bild auf dem Rechner, was man hin und her schiebt. Und viele haben da auch schon mal vielleicht in der Schulzeit oder im Studium irgendwo mal so einen Exkurs gemacht, um mit solchen visuellen Programmiertools zu arbeiten. Und Low-Code hat jetzt aber für uns in der professionellen Informatik, um das mal so zu nennen, vielleicht jetzt hier also Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik, natürlich immer eine gewisse Zielsetzung. Also es geht nicht darum so, ach, das könnte ich auch machen, wo dann Hardcore-Informatik-Studierende natürlich sagen, oh, das ist mir zu clicky-bunty, das will ich nicht. Ja, klar, nee, es geht hier natürlich um ein Ziel. Ich nehme mal was ganz Konkretes. Wir haben irgendwie knapp 600, etwas weniger OZG-Maßnahmen, also Verwaltungsleistungen von Kommunen und Verwaltungen, die sollen digitalisiert sein. Und man kann sich im OZG-Dashboard, kann jeder mal nebenher aufmachen, ich packe es in die Shownotes, mal ja schauen, wie ist da der Abarbeitungsstand? Und dann stellt man, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst schimpfst du mit mir, Lukas, der Abarbeitungsstand ist schon beträchtlich, er ist schon sehr, sehr schön. Er könnte noch schöner sein, wenn wir vielleicht Low-Code einsetzen würden. Warum, Lukas? Was ist die Idee dahinter in der öffentlichen Verwaltung? Starten wir mal damit.
Ja, also die Grundidee ist richtig super. Wir schaffen es eben nicht von jetzt auf gleich überall Informatiker einzusetzen, ne, alles in richtig schöne Programme zu gießen, sondern brauchen eben da, wo es passiert, auf Sachbearbeiterebene, gegebenenfalls auch Tools, mit denen wir eben Automatisierungen einstellen können, mit denen wir eben Prozesse auch in digitale Routinen gießen können. Und da kann eben so ein Baukastenprinzip dann dabei helfen, auch schnell Ergebnisse zu zeigen. Und das ist so das Grundprinzip.
Ja, das klingt für die, die mir so ein bisschen ja folgen auf den Kanälen, so nach einer Art Vibe-Coding der 90er, aber das ist es ja eben nicht. Ne? Ich glaube, man müsste vielleicht mal sagen, aus so einer IT-Sicht heraus, das Besondere bei Low-Code, bin jetzt gespannt, was du gleich als Praktiker dazu sagst, weil ich habe tatsächlich das schon nur noch akademisch begleitet. Also in meiner Industriezeit, da hatten wir Low-Code bei uns also dort noch nicht. Also jetzt würde ich sagen, dass wir in Low-Code-Komponenten fertige, von der harten Informatik sozusagen vorkonfigurierte einzelne Bausteine haben. Und das macht sie besonders und anders als so wie dieses KI-basierte Coden heute, müssen wir auch mal eine eigene Folge zu machen, klar, aber ich habe halt, wenn ich sage, ich möchte vielleicht auf eine Datenbank, auf ein Register zugreifen oder ich möchte nachher ein Formular haben für Bürgerinnen und Bürger, dann fange ich bei diesem Low-Code tatsächlich einfach da an, bei dem, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Von einem Fachbereich, der das auch entsprechend in der Tiefe erstmal aufgebaut hat, sodass ich es überhaupt nutzen kann. Würdest du da soweit mitgehen aus der Praxis?
Genau, wenn wir jetzt in mal so ein bisschen sprechen, was sind das für Arten von Anwendungen? Also diese Low-Code-Anwendungen, die ich kennengelernt habe, sind meistens irgendwie webbasierte Anwendungen. Das heißt, wir haben irgendwo ein Web-Interface und das hat mehrere Rollen, dass man eben sagt, du hast so Administratorrollen, die können auch Bausteine erstellen. Zum Beispiel eben so ein Formularbaustein oder ein Baustein, an dem mitgezeichnet wird, wo dann irgendwie Dokumente hinterlegt werden können. Also all die Funktionen, die in so einem klassischen Verwaltungsprozess repetitiv auftreten. Ne? Irgendwo kommt ein Antrag rein, da muss was erstellt werden, dem müssen Dokumente angehangen werden, da muss da irgendjemand drüber schauen, das mitzeichnen, alles muss wieder gesammelt werden und dann als Antwort schön verpackt wieder zurückgehen und dabei soll alles sauber dokumentiert sein. Genau. Und klar könnten wir jetzt heute irgendwie per Vibe-Code fragen, so, bau uns doch mal eine HTML-Seite, die dann das mal eben alles abwickelt.
Besonders sicher.
Genau.
Das schreiben wir direkt in den Prompt rein, dann ist gut.
Ja, genau. Und dann, so funktioniert das. Ich glaube, genau. Nee, da gibt es halt auch verschiedene Softwarelösungen, die das eben auch schon, die das auch schon anbieten. Oder man versucht das mit proprietären Systemen umzusetzen. Da gibt es viele Themen, die so auf SharePoint-Basis gebaut wurden in der öffentlichen Verwaltung, solche Dinge erstmal quasi ja, im ersten Moment abzufangen, ne? Weil wir haben hier den häufig den das Problem, wir haben den Nutzerkreis, wir haben einen erweiterten Nutzerkreis in der Verwaltung, der irgendwie abgefangen werden muss. Bei Fachsoftware haben wir klassischerweise so eine Fachsoftware, die läuft irgendwie in einem Bereich, ja, und dann ist auch nur dieser Bereich in dem System, auch nur den Leuten kann ich irgendwie was zuschicken. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Möglichkeit, andere Leute vielleicht auch in ein Verfahren einzubinden, ja. Wir hatten einen ersten Ansatz gefahren, es ist auch ein super krasser Painpoint für viele Verwaltungen in dem Beschwerdemanagement zum Beispiel, das uns mal anzuschauen. Ne? Beschwerdemanagement läuft in Behörden in der Regel so, Bürger XY beschwert sich bei der Behördenleitung, irgendwas klappt nicht, funktioniert nicht, ist nicht gut, das liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich, wieso haben sie denn da nichts gemacht? Und dann geht die Behördenleitung hin und fragt alle Stellen an, bittet die um Stellungnahme und gibt dann gesammelt eine Antwort an die Bürgerin, den Bürger, der die Anfrage gestellt hat, den Beschwerdeführer sozusagen, ja. Und genau, diese Prozesse sind halt im behördenintern etwas, immer etwas schwerfällig, weil man kann sich vorstellen, ne, jeder das geht von oben nach unten und von unten wieder nach oben. Und wenn man da etwas parallelisieren kann oder über Web-Tools vereinfachen kann, dann greift man da gerne zu. Und das sind auch inhaltlich nicht so komplexe Sachen, dass man jetzt sagt, irgendwie, ja, da muss irgendwie hart was überprüft werden im Hintergrund, irgendwelche Hash-Werte verglichen oder sonst irgendwas, ja, sondern es muss einfach nur Text ausgetauscht werden, ja. Und genau. Und das ist die einzige Herausforderung, deswegen prädestiniert für solche Sachen. Genau, das wäre so ein Vorteil. Und von solchen Prozessen haben wir unfassbar viele.
Also das heißt, ich möchte es auch mal so ein bisschen vielleicht für die sonst hier so einfach als Wissenschaftspodcast mithören, ja, und sich vielleicht gar nicht gerade vorstellen können, was hat er da jetzt erzählt, Fachverfahren und was weiß ich was und warum machen die das nicht einfach vielleicht auch mal in R oder in Python? Also wir sind hier wirklich in einer Struktur, die kann man nicht so einfach organisatorisch knacken, weil sie vielleicht auch einfach rechtliche Vorgaben hat oder ich muss zum Beispiel auf so eine Beschwerde, stelle ich mir jetzt vor, das musst du mir jetzt wieder erklären, muss ich wahrscheinlich auch irgendwie dienstrechtlich sauber reagieren, das muss mit Sicherheit auch dokumentiert sein und so. Du nickst vorsichtig, also sagen wir mal, vielleicht ist das so ähnlich. Ja, das heißt, ich kann mir nicht einfach nur irgendwas stricken und jetzt komme ich nochmal auch als ITler dazu. In der Vergangenheit hat man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch mit sowas wie einer Tabellenlösung geholfen, ne? Vielleicht sowas wie Microsoft Excel, wenn man das denn nutzt oder so. Ne? Zumindest in der freien Wirtschaft gibt es da schöne heise Artikel zu, dass im Prinzip, ich weiß nicht, wie viel Prozent des deutschen BIPs auf Excel, VBA-Makros sogar, ne, ja, basieren. Also sowas gibt es mit Sicherheit auch in Behörden. Und jetzt hast du gerade dafür plädiert, wenn man jetzt hingeht und sich so einfache Prozesse nimmt, die also an sich jetzt nicht unbedingt ein quantenphysikalisches Studium erfordern, sondern ich brauche halt einen Prozess und da muss tun, dann könnte es sein, dass so ein Prozess mittels Low-Code einfacher zu erstellen ist, weil ich halt sage, ich greife auf IT-Bausteine zu, die mir von einem, wie hast du es genannt, Bausteine durch die Administration, ja, die werden mir irgendwie bereitgestellt und dann kann ich zum Beispiel sagen, hier dieser Kommunikationsfluss, der muss dem Dienstweg einmal folgen oder das hier muss abgelegt werden in dieser und jener Datenbank und ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, welche Datenbank das ist, sondern die bekomme ich da drin irgendwie angedockt und das prägt ja dieses ganze Prinzip von dem Citizen Development. Das passt jetzt hier nicht so ganz, weil das ist jetzt nicht der Bürgerin oder die Bürger, sondern es ist jetzt halt die Person, die im Feld ist, die in der Organisationseinheit ist und plötzlich dann ja doch ein IT-System erschafft.
Genau. Jetzt. Und da gibt es da gibt's was das ablöst. Ne? Das ist ja nicht was, wo man sagt, ja, das ist jetzt völlig irgendwie so völlig neu und gab es in dieser Struktur noch gar nicht. Sondern es gab immer irgendwie, ich nenne jetzt mal den Prototyp so ein Klaus, ja, der hat sich schon immer mit Computern auseinandergesetzt und der hat dann seine Access-Datenbank gebaut und da ganz wunderbar Listen miteinander verknüpft. Jetzt gab es aber ein Problem, Klaus war irgendwann nicht mehr da, ja, und keiner wusste es. Und Klaus war das ganze Wissensdatenbank. So, er hat auch Low Code gemacht, ja, in seiner Welt. Nur das hat auch wunderbar funktioniert, ne? Leider war er dann der Einzige, der es gemaintained hat und der Einzige, der wusste, wo man welche Knöpfe gedrückt hat, ne? Genau, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Klaus eine rein fiktive Person ist. Genau.
Der Folgentitel ist schon klar jetzt, ja.
Aber an echten Vorbildern orientiert.
So, das heißt, unterm Strich abstrahiert,
ja.
Klaus hat auch Legacy-IT erschaffen. Und das wäre jetzt der Kritikpunkt, den ich als der Informatik bringen möchte, den man in Low-Code-Applikationen dann ja doch eben auch wieder sieht. Man hat nachher dann doch eben Code, ja, ich übersetze das jetzt mal, was du erklärt hast, der ist trotzdem jetzt irgendwie da und dem muss auch jemand warten und wenn es Änderungsbedarf gibt, muss das jemand anfassen und wenn es einen Fehler gibt, muss sich jemand drum kümmern. Völlig egal, ob das jetzt mundgemalt auf Pergamentpapier in Java gebaut wurde oder jetzt halt mit Low-Code und der trotzdem ist es nachher sogenannte Legacy-IT. Also das ist schon vielleicht eines der ersten Probleme, die wollten wir ja auch so ein bisschen rausarbeiten.
Ja.
Dass ich das damit unterm Strich erstmal dann da liegen habe. Wer macht das? Ne? Übrigens, super Tipp an duale Studierenden. Ich habe es zweimal geschafft, in meinem Bachelor auf richtig tolle Ausflüge zu kommen. Also einmal sogar nach Zypern, einfach nur, weil ich Legacy erzeugt habe. Und es konnte kein anderer erklären. Und dann durfte ich durch den Code in Nicosia im Hotel führen vor irgendwie 200 Leuten. Super. Also vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee als Karriereanker, einfach mal Legacy-Code erzeugen. Aber gut, wir wollen das natürlich jetzt nicht als Lehrkörper der HSPV, wenn wir nicht für Legacy-Code werben, sondern ja,
das sind ja Kernthemen, wo ja. Man sagt, das verlässt den Technikbereich, ne, sondern sagt dann eben, ja, was ist das denn? Kümmere dich als, wenn du Chef bist von Klaus, kümmere dich darum, dass er es vernünftig aufschreibt, ne, und dass er gegebenenfalls eine Vertretung hat und. Ne? Das sind ja auch Sachen, die lernt man bei uns im Studium. Wie managt man so Wissen, ne?
Und deshalb, was du jetzt sagst, ist mir richtig wichtig, auch in die Richtung von vielleicht mithörenden anderen Menschen aus der Informatikwelt. Weil manchmal habe ich dann die Diskussion, ja, das hat doch gar nicht die technische Tiefe oder die mathematische Tiefe, die wir hier brauchen. Und deshalb, was du gerade sagst, ist die perfekte Mahnung, die ich da auch immer argumentiere, wenn wir nicht in einem Verwaltungsinformatik oder E-Government-Studiengang etc., wenn wir nicht den Leuten beibringen, auch mit diesen modernen Instrumenten zu arbeiten, auch wenn das jetzt vielleicht gerade nicht den Anspruch hat wie Master-Vertiefungsstudium Informatik an einer technischen Universität, dann macht das jemand anders nachher in der Praxis. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir auch hier die Kompetenz vermitteln. Das gilt aus meiner Sicht übrigens genauso für Vibe-Coding, Das und Don'ts und andere Thematiken. Sonst passiert es einfach woanders. Dann habe ich lieber Menschen aus der Verwaltungsinformatik zum Beispiel, die bei uns das mal eingesetzt haben und vielleicht mal ausprobieren konnten und sich über technische Grenzen bewusst sind, aber das dann nachher gut umsetzen können in der Praxis. Sehr schön. Okay, ja, Low-Code, das kann also eine Hilfe sein. Ich würde mal sagen, hast du noch einen abschließenden Gedanken zu Low-Code? Sonst gehen wir aufs dritte Thema.
Ich würde einfach nur nochmal herausheben, dass wir uns da eben bewusst machen, wir erschaffen eben fragile, angreifbare Strukturen, die nicht resilient sind. Ne? Wenn wir über Verwaltungsmodernisierung auch in Krisenzeiten sprechen, ja, dann ist das nichts, wo wir drauf bauen können. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wenn man wir haben ganz häufig das Problem, wir überlegen so an dem großen Wurf, der dann alles gleichmäßig irgendwie alle Probleme auf einmal löst, in unseren Verwaltungsstrukturen heißt das aber häufig, wir basteln 5 Jahre lang an irgendwas und dann kommt das raus und hat halt den Stand von vor 5 Jahren und hätte vor 5 Jahren alle Probleme gelöst, aber inzwischen gibt's neue. Und deswegen bin ich immer mehr Fan, auch wenn das nicht die ganz als Heillösung ist, aber es gibt ein Stück kontinuierlicher Verbesserung mit ein. Und deswegen sehe ich solche Hilfsmittel mehr positiv als negativ, auch wenn es natürlich in einer professionellen Umgebung viele negative Seiten gibt.
Ja, jetzt wollte ich positiv enden eigentlich zum Thema Low-Code. Ja. Das Warnen ist natürlich an der Stelle auch richtig. Was wir noch nicht gesagt haben, wir haben jetzt hier keine Anbieter oder Software genannt. Ich weiß nicht, möchtest du etwas raushauen? Sonst würde ich ganz allgemein sagen, aber du nix schon, dann komm gleich mal. Aber wir haben es immer wieder in unseren dualen Studiengängen, dass natürlich die Studierenden dann auch mit Lösungen unterwegs sind, die in ihren Behörden verfügbar sind. Das wäre auch hier mein Werbeappell, da die Ohren aufzuhalten, wenn ich schon in der IT irgendwo unterwegs bin als dualer Student, Studentin, da zu gucken, was gibt es da? Manche Dinge sind nämlich Open Source und dann kann ich damit zu Hause schlicht und ergreifend üben. Und dann natürlich aus dem proprietären Bereich, da wäre es vielleicht sowas wie Microsoft Power Apps und andere Geschichten, mit denen man arbeiten kann, um so ein Gefühl zu bekommen. Ja, Lukas, was sagst du?
Also ohne das jetzt in letzter Zeit nochmal verifiziert zu haben, habe ich sehr viel von der Firma Shift Studio bzw. Shift Digital aus Bochum mitgenommen. Die haben das mal sehr, sehr schön umgesetzt. Genau, aber da kenne ich aktuell nicht den Stand, ob man jetzt sofort losrennen kann und das bestellen kann.
Ja, ich lege vielleicht noch ein bisschen was in die Shownotes rein und damit schließen wir dann das Kapitel vielleicht ab. Auch das Fraunhofer-Institut, was sich mit öffentlicher Verwaltung auseinandersetzt, hat intensiv zum Thema Low-Code geforscht und tut es noch. Und da legen wir auch nochmal einen Link zu drauf, auch für alle, die hier in der Forschung ein bisschen einsteigen wollen. Denn es geht ja ganz oft auch um das Thema Akzeptanz, Lernkurven und Change Management. Du hast es eingangs ein bisschen angesprochen. Es geht halt auch immer um solche Aspekte. Okay, und dann wollen wir noch auf ein drittes Themenfeld schauen, wo du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen möchtest in deine Praxiserfahrung. Ein Begriff, den du sicherlich auch erstmal einführend erklären musst. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Open Data. Ja, übersetzen kann sich das jeder, aber was ist das überhaupt im Thema Staat- und Verwaltungsrecht? Wo kommt das her? Wo gehört das hin? Was machen wir damit?
Ja, Open Data. Open Data ist ein ganz spannender Bereich, weil wir eben genau da zwei Sichtweisen haben. Wir haben einmal die Sichtweise in der Verwaltung, ja, wir haben Bürgerinnen und Bürgerdaten und wir müssen ganz super auf die aufpassen und den Datenschutz hochhalten. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und dabei fällt gerne hinten rüber, weil wir auch mit Datenschutz häufig in Berührung kommen, dass wir auch einen ganz, ganzen Haufen anderer Daten verwalten, nämlich Daten, die wir mehr oder weniger für Bürgerinnen und Bürger verwalten und erzeugen, wo wir auch als Staat eine Aufgabe haben, Transparenz zu erzeugen und eben auch eine große Quelle öffentlichen Wissens sein können, ne? Eine vertrauenswürdige Quelle öffentlichen Wissens. Und das eben ausgedrückt in Daten. Ne? Das fängt dann an bei den eigenen Haushaltsdaten, die gegebenenfalls ja auch über eine Stadt oder über eine Behörde entsprechend etwas aussagen können, die zur Verfügung zu stellen. Aber ein spannender Bereich, der auch viel Bewegung erfahren hat, offene Daten. Wir kennen heute natürlich jeder, der im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, kennt verschiedene Nahverkehrs-Apps, ne? Und in dem Bereich, würde ich sagen, hat sich zumindest in Deutschland haben sich da ganz, ganz viele Leute schon dran abgearbeitet an Nahverkehrsdaten. Auch das sind öffentliche Daten. Und innerhalb der Stadt Gelsenkirchen war ich in verschiedenen Bereichen dann auch dabei und habe eben geschaut mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, wie kriegen wir denn die Datenqualität in öffentlichen Daten auch gesteigert und so, dass damit auch andere Leute weiterarbeiten können. Also genau, das vielleicht erstmal so, das sind offene Daten.
Ja, und es wäre natürlich auch gut zu wissen, wo drin begründet sich eigentlich, dass Kommunen oder Behörden allgemein solche Daten zur Verfügung stellen. Es gibt so diese Prämisse, das kommt jetzt eher so aus der Tech-Szene, Public Money, Public Code, das bezieht sich halt auf Quellcode, den man erzeugt. Also wenn wir halt Steuergelder bezahlen, dann könnte man doch den Wunsch hegen, dass man auf diesen Code nachher auch zugreifen kann. Das kommt dann aus dieser Richtung heraus. Und das gibt es eben auch für Daten. Dann könnte man jetzt also sagen, Public Money, Public Data. Also wenn meine Stadt zum Beispiel schon Daten erhebt, dann hätte ich doch vielleicht auch ein gewisses Recht darauf, diese Daten für mich wieder nutzbar zu machen, für welchen Zweck auch immer. Ja, das würde ich jetzt mal so ein bisschen als Übersetzung sagen. Worin siehst du den Anspruch begründet, dass Behörden ihre Daten veröffentlichen?
Also ganz grundsätzlich ist es aus so einem Grundgedanken, dass man eben, wenn man rechtssichere Verwaltung betreiben möchte, das ist ja unser Auftrag nach dem Gesetz, eben nach Recht und Gesetz zu handeln, dass das eben noch besser funktioniert, wenn man eben dabei transparent ist und dann sein Handeln immer nachvollziehbar macht. Das heißt eben auch, dass man alle Daten, die zur Entscheidungsfindung geführt haben, im Zweifel auch transparent macht, wenn sie nicht eben personenbezogen sind, ne? Und das ist die Grundhaltung, die ist über die Zeit in immer mehr verschiedene Gesetze auch eingeflossen. Also das finden wir im E-Government-Gesetz, wir finden aber auch was im OZG dazu, oder wenn wir weiterschauen, gibt es ja das Informationsfreiheitsgesetz, also auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man auch einen gesetzlichen Anspruch herleiten kann, dass eben Daten öffentlich zu machen sind. Und vor allen Dingen finde ich das wichtig, dass das gemacht wird, ohne dass Verwaltungen bewerten können, wofür braucht derjenige das denn? Also das ist häufig so eine Frage, die kommt dann in Verwaltungen auf. Ich hatte mal so ein Beispiel, da gab es eine Anfrage an verschiedene Ruhrgebietsstädte nach Bombenfundorten, also geräumte Bombenfundorte. Ne? Die wollte jemand als Karte zusammenstellen, und da haben dann einige Verwaltungen negativ drauf reagiert, weil sie sich nicht vorstellen können, was derjenige damit macht. Ne? Und das ist an der Stelle, finde ich, dürfte kein Bewertungskriterium sein, dass man eben sagt, ja, aber ihr habt diese Daten doch, derjenige möchte sie haben, sie unterliegen keinen Schutzkriterien, also gibt sie raus. Ne? Ein anderer Bereich war zum Beispiel, wo ich mal war in der Stabsstelle Flüchtlinge, da haben wir das konkrete Gegenteil gemacht. Da ging es um die Standorte von Flüchtlingsunterkünften. Ne? Also heute würde man Geflüchtete sagen, zu dem Zeitpunkt 2015 haben wir Flüchtlinge gesagt. Standorte von Flüchtlingsunterkünften. Ne? Da hatten wir natürlich auch für den internen Dienstgebrauch eine Karte, wo die ganzen Standorte sind. Ne? Aber aus verschiedenen gesellschaftlichen Erwägungen haben wir dann gesagt, natürlich, das sind keine offenen Daten. Ne? Also wir wollen hier niemandem irgendwie eine Anleitung für irgendwas geben. Also das hat eine Sensibilität, eine politische Sensibilität, obwohl wir hier keine personenbezogene Daten direkt haben. Und so muss man eigentlich alle seine Datenbestände dann mal durchgehen. Zwischendurch kommt auch immer wieder drauf raus, der Datenbestand hat einen Wert als Asset. Wird auch immer wieder gerne diskutiert. Und dann kriegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen goldene Dollarzeichen in die Augen und sagen, ja, wir können unsere Daten verkaufen und wir müssen sie hinter eine Paywall schaffen. Das ist so ein Phänomen, was in Wellen vorkommt. Und nach 2-3 Jahren der Umsetzung stellt man dann fest, ja, die Daten haben einen Wert, die da zur Verfügung stehen, aber die Wertschöpfung kann nicht in der öffentlichen Hand passieren, sondern kann nur im unternehmerischen Bereich passieren, wenn wir eben diese Daten Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung stellen und quasi damit Gesamtwertschöpfung schaffen.
Das ist extrem spannend, weil ich frage mich gerade, warum das so ist und ob das in anderen Gebieten auch so ist. Da könnte eine Behörde ja auch sagen, sie hat beispielsweise bei einer EFA-Leistung, also einer Software, die sie gebaut hat, ein Lizenzmodell. Aber das verhält sich dann anscheinend doch nochmal ein bisschen anders, wenn ich jetzt sage, ich gebe hier Daten, die dann doch eigentlich in einer Art öffentliches Gut sind, dann muss ich die doch auch wieder rausgeben.
Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, das ist ein guter Hinweis, vielleicht war dann reichlich unkonkret, ne? Was haben wir für Daten? Wir haben Daten, zum Beispiel sehr genaue Geodaten über Gebäude, über Infrastruktur, die in einer Stadt vorhanden ist. Die ist gut kartiert, gut miteinander ins Verhältnis gebracht. Und das brauche ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Funknetze erweitern will. Ne? Wenn ich jetzt eine Frage stelle, so wie bringe ich ein Funknetz gleichmäßig über eine Stadt, dann brauche ich irgendwie verschiedene Standorte, muss die planen oder generell, wenn ich irgendwie Stadtplanung machen möchte, auch da ist es dann so, dass das Geldverdienen passiert nicht eben bei der Stadt in der öffentlichen Hand, sondern das passiert eben durch Dienstleisterinnen und Dienstleister, die etwas umsetzen, die aber mit unseren Daten natürlich qualitativ viel besser planen können, als wenn sie die Daten erstmal alle selber sich mühsam zusammensuchen müssen.
Spannend. Ich würde an der Stelle noch einmal verweisen auf die Folge mit Sean Fobbel, die wir hier im Forschungsimpuls hatten. Das war ein ähnlicher Ansatz. Da war im Prinzip die Datenquelle Gerichtsurteile im Wesentlichen, über die wir hier sprachen und Reden aus dem Bundestag etc., die Sean Fobbel aufbereitet eben und diesen Ansatz Open Data quasi as a Service für die Behörde erbringt, weil sie dort nicht vorliegen. Ich hätte nochmal eine ganz konkrete Frage an dich. Und zwar tue ich mich immer wieder schwer. Wir gehen in unseren Vorlesungen natürlich mal auf die Open Data Portale drauf und schauen, was gibt's da so. Ich würde gerne Projekte initiieren in meiner Lehre oder vielleicht in der Forschung, wo man mit Open Data Daten etwas anfängt. Und ich probiere es immer wieder. Aber bisher ist mir kein Datensatz begegnet, wo ich sage, jetzt habe ich die zündende Idee. Hast du sie für mich?
Die Suche nach der Killer-Applikation. Naja, genau. Und da muss man ernüchternd feststellen, also ich für mich habe festgestellt, es gibt nicht die Killer-Applikation im E-Government-Bereich. Also vielleicht auch ein abgelutschter Satz an der Stelle. Genau, aber in dem Zusammenspiel, also überall da, wo wir Plattformen schaffen, wo wir Daten eben zusammenbringen oder Prozesse zusammenbringen, da schaffen wir intensive Mehrwerte. In Gelsenkirchen in der Umsetzung haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir den Ämtern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, eben ein neues Verständnis für Datenqualität auf den Weg gegeben haben. Dass wir eben gesagt haben, schaut euch mal diese Daten an, die ihr alle hier verwaltet. Das sind Kriterien für Datenqualität auf der anderen Seite. Und schaut mal da und da, entsprechen eure Daten dem nicht. Ne? Das liegt hier rum auf dem Laufwerk, das andere ist vielleicht gar nicht digitalisiert, aber ihr erfasst das, wenn ihr zum Beispiel da und dafür E-Mails bekommt. Und dann haben wir ein Tool zusammengestellt, eine Datenbank, die den Leuten eben ermöglicht hat, diese Daten, ihre Listen in eben eine kartierte Form zu bringen, eine kartierte Datenbank und dadurch eben auch ja eben die Basis gebildet haben für Open Data Plattform, ja. Beziehungsweise auch für Datensätze, die dann hinterher veröffentlicht werden können. Aber das braucht eben willige Leute innerhalb der Verwaltung und braucht vor allen Dingen eine gute Führung an einer Stelle. Zum Beispiel kann eine Statistikstelle ein guter Anlaufpunkt sein, eben um offene Daten zu führen, zu initiieren. Genau. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Bereich sind eben die Geodaten. Und da ist es immer wichtig, dass eben auch Standards gesetzt werden innerhalb der Behörden. Und das ist eben nicht normiert, ne? Was die Datenqualität anbelangt. Weil was bringt mir ein Datensatz, wenn der nicht gepflegt wird, wenn da keine Standards eingezogen sind, wie die Themen benannt sind oder wenn er sich von Jahr zu Jahr auch in Tabellenüberschriften beispielsweise verändert oder so, ne? Tödlich für jede Applikation.
Jetzt hatte ich natürlich gehofft, wir droppen hier jetzt gleich 3, 4 Forschungsprojekte und Projekte für studentische Aktivitäten. Ich bin auch nebenher nochmal auf open.nrw, müsste man es ja nennen, da draufgegangen, gerade um ein bisschen, ja, ich hoffe, ich verstehe das richtig, korrigiere mich sonst. Es ist ein bisschen das Open Data Meta-Portal. Ich hoffe, dass die einzelnen Städte und Gemeinden da ihre Open Data-Sätze mit anliefern. Ist das überhaupt so?
Also wir haben ja in Deutschland mal ein Bundesportal, GovData, das Datenportal für Deutschland, und das lebt auch nach diesem Harvesting-Prinzip. Also es erntet quasi die unteren Ebenen mit ab. Das ist davon abhängig, wie gut die einzelnen Kommunen ihre Open-Data-Portale eben in dieses Harvesting eingebunden haben. Wir sind hier in so einer kleinen Nerd-Bubble unterwegs, also in der Nerd-Bubble der Nerd-Bubbles quasi, dass es auch ein bisschen mit Glück und Zufall zusammenhängt, ob das viel passiert. Aber auf govdata.de findet man eben viele Datensätze. Ich gebe jetzt hier einfach mal Gelsenkirchen ein. Da müsste man eigentlich auch, genau, man müsste ganz, ganz viel finden aus der Infrastrukturdatenbank. Ja, und genau, und in verschiedenen Dateiformaten auch, CSV, XML, kann man sich alles anschauen. Aus diesen Daten kann man dann eine ganze Menge machen.
Genau, und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas Schönes einfällt, was man daraus machen könnte, könnt ihr euch gerne mal uns melden. Und dann können wir daraus vielleicht ein Forschungspaper stricken oder vielleicht ein spannendes Projekt für die Lehre. Wir schauen natürlich in unseren Veranstaltungen, also ich mache das, du machst das ganz sicher auch, immer in diese Portale hinein. Aber ja, es sind halt oft dann es sind Geodaten ganz oft, ich glaube zu 90% würde ich sagen, was ich immer so sehe, so dass man also natürlich jetzt, wenn man in Kommunalverwaltungsrecht irgendwas studiert, da hat man da jetzt nicht direkt einen Data Science Ansatz zu, der mir zumindest jetzt gerade einfällt, was man damit machen kann. Ah, du hast vielleicht auch einen und verrätst ihn nur nicht, solange hier die Aufnahme läuft. Wir sprechen gleich weiter, denn ja, nächstes Semester würde ich hier gerne wieder was mitmachen. Das finde ich zumindest toll. Ja, Lukas, mit Blick auf die Uhr würde ich dich mit meiner abschließenden Frage auch einmal fragen wollen, was wäre denn so dein zusammenfassender Impuls, was sollten wir tun in Studiengängen, ich sage immer wie in der Verwaltungsinformatik, weil es ja eben noch mehr darüber hinaus gibt, klar, aber für alle, die jetzt eben sich mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung auseinandersetzen, was wäre so dein Appell für Menschen, die das gerade studieren oder für Menschen, die wie du und ich hier in der Lehre unterwegs sind, was können wir tun, um ein digitales Deutschland wirklich voranzubringen?
Wir können uns einfach damit beschäftigen, also das ist, glaube ich, an vielen Stellen so der Punkt, grundsätzlich offene Haltung, mit einer grundsätzlich offenen Haltung, mit einer lernenden Haltung daran zu gehen, Lust haben, am Ball zu bleiben, sich immer mal wieder selbst überprüfen, bin ich an der einen oder anderen Stelle noch so auf dem Stand, was gibt's auch für Entwicklungen in meinem Bereich, vielleicht auch einfach mal mutig nach links und rechts schauen, weil wir häufig eben mehr Weiterentwicklungen erfahren, als wir das so meinen. Und auch da ist eine Sache, die ich eben Leuten versuche mitzugeben, ist eben, gerade wenn wir im E-Government-Bereich unterwegs sind, dann gibt es keine neuen Ideen. Das ist so, wenn man irgendwie der Meinung ist, das und das ist doch eine neue, tolle Idee und das müsste man mal machen, geht davon aus, irgendjemand hat das schon mal ausprobiert. Irgendjemand hat das schon mal gemacht und ist an irgendeinem Punkt nicht weitergekommen. Und es gibt aber eine ganz, ganz geniale, offene Community in der Digitalisierung. Das ist anders als in anderen Verwaltungsbereichen und das ist auch eben großartig. Wir sprechen über Fehler, wir sprechen über Probleme, an denen wir gescheitert sind und arbeiten gemeinsam gerne an Lösungen weiter. Ja, genau.
Sehr gut, Lukas. Dann würde ich sagen, blicken wir auch bei solchen Appellen gerne nochmal immer in die Privatwirtschaft, die heute auch ihr Fett wegbekommen hat sozusagen. Was man da auch lernen kann, würde ich so ein bisschen noch für mich daraus ziehen, denn da versucht man das ja auch. Aber wir lassen deinen Appell ansonsten einfach genauso stehen, versuchen was daraus zu machen. Und ich danke dir für deine Zeit und das sehr erfrischende Gespräch mit dir. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht das letzte hier gewesen sein.
Ja, ich komme gerne wieder. Vielen lieben Dank.